NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. Dezember 1839. Der Geburtstag des amerikanischen Generals George Armstrong Custer.
Der Stolz der jungen Nation ist groß. Ein Jahrhundert Fortschritt feiern die Vereinigten Staaten 1876 mit der Philadelphia Centennial Exhibition. 10 Millionen Besucher bestaunen das erste Telefon, den Dynamo, die erste Schreibmaschine und zahllose andere Errungenschaften der Zivilisation.
Eines der Ausstellungsstücke zeigte Miniaturfiguren von Prärie-Indianern so, als wären sie Kunstobjekte.
Louise Barnett, Professorin für Amerika-Studien an der Rutgers University, New Jersey.
Die Leute betrachteten sie, als wären sie Museumsstücke aus der Vergangenheit. Irgendwann wurden sie das natürlich, aber nicht 1876.
Per Telegraph. Schreckliches Ende einer Schlacht gegen Indianer. General Custer traf am 1. Juli auf Indianer am Little Big Horn River und kämpfte dort gegen sie. General Custer und 17 weitere Offiziere kamen ums Leben. Und 5 Kompanien der 7. Kavallerie wurden entweder getötet oder verwundet.
Die Generäle Sheridan und Sherman, die beiden wichtigsten Armeeführer damals, besuchten gerade die Centennial Exhibition und bestaunten den technologischen Fortschritt, als die Nachricht kam. Und zuerst konnten sie es gar nicht glauben. Die allgemeine Reaktion war Fassungslosigkeit und Horror.
Custer, der Bürgerkriegsheld? Der General mit dem sprichwörtlichen Glück, Custer's Luck, gefallen und seine legendäre 7. Kavallerie vernichtet? Unmöglich. Doch nach und nach erreichen die Ostküste immer mehr Details von dem, was sich wenige Tage zuvor am Flüsschen Little Big Horn in Montana ereignet hat.
Zweite Depesche. Bestätigung des furchtbaren Desasters für Custer und seine Männer. Die 7. Kavallerie kämpfte wie Tiger, aber wurde überwältigt von roher Gewalt. Die Toten waren schrecklich verstümmelt.
Die Niederlage am Little Big Horn ist die schwerste der US-Armee im 19. Jahrhundert. Über kein Ereignis der US-Geschichte sind mehr Artikel und Bücher geschrieben worden. Dabei war die Schlacht weder militärisch entscheidend, noch waren die Verluste besonders hoch. 212 US-Soldaten und eine unbekannte Zahl Indianer.
Es war unvorstellbar für die dominante weiße Kultur des Landes, dass ein Armeeregiment, kommandiert von einem berühmten General, einfach ausgelöscht werden könnte. Von Wilden, so dachte man damals und zum Teil noch heute. Dass niemand überlebte von Custers 5 Kompanien, erleichterte zudem alle möglichen Spekulationen.
Bis heute arbeiten sich ganze Heere von Historikern, Dokumentarfilmern und Amateurforschern an der Frage ab, nach den Gründen für das Desaster am Little Big Horn. Und an dem berühmt-berüchtigten General George Armstrong Custer. Eine Armeekarriere war ihm nicht in die bescheidene Wiege gelegt. Die stand in New Rumley, einem Kaff im Bundesstaat Ohio. Ende des 17. Jahrhunderts waren seine Vorfahren aus dem Rheinland dorthin ausgewandert, damals noch unter dem Namen Küster. Am 5. Dezember 1839 kommt George Armstrong Custer dort zur Welt, heute vor 175 Jahren, als Sohn eines Hufschmieds und Farmers.
Seine Familie war arm, aber glücklich. Er verehrte seine Eltern und hatte ein gutes Verhältnis zu seinen Geschwistern. Für eine Armeekarriere entschied er sich erst, als er die Militärakademie West Point besuchte. Viele gingen nach West Point, weil es eine sehr gute Allgemeinbildung bot, und verließen das Militär dann. Custer zeigte allerdings Qualitäten, die dort nicht hoch im Kurs standen. Er war sehr beliebt bei seinen Mitschülern.
Aus 100 Kehlen tönte es allenthalben, da kommt Custer,
beschreibt ein Zeitgenosse seine erste Begegnung.
Er war ein krakeelender, waghalsiger Kadett, immer in Schwierigkeiten, immer zu derben Streichen aufgelegt und von allen gemocht.
Mit dem Lernen hatte er es dagegen nicht so.
Meine Karriere als Kadett hatte wenig zu bieten, was als Vorbild getaugt hätte.
höchstens als Vorbild dafür, wie man es besser nicht macht.
Er verbrachte nicht viel Zeit mit Studieren, aber er war ein Führungstalent, ein hervorragender Reiter und hatte Ausdauer, die er in der Schlacht gut gebrauchen konnte, um den Kampf dauerhaft zum Feind zu tragen.
Diese Fähigkeiten kann er zum ersten Mal im amerikanischen Bürgerkrieg unter Beweis stellen.
Er liebte es, mitten im Gefecht zu sein. Das ist wohl für die meisten schwer zu begreifen. Und das unterschied ihn auch von den anderen Berufsoffizieren. Das heißt nicht, dass es Custer Freude machte, zu töten. Ganz im Gegenteil. Aber er sah es als seine Profession. Und er war gut darin. Er war stets bereit, auf ein Pferd zu springen und in die Schlacht zu ziehen.
Custer ist ein Vollblutsoldat. In der Schlacht reitet er seinen Truppen stets voraus und dirigiert nicht von hinten, wie einige seiner Offizierskollegen. Dafür lieben sie ihn.
Ich hätte meinen rechten Arm gegeben, um sein Leben zu retten. Jawohl, ich wäre auch an seiner Stelle gestorben,
schreibt ein Veteran, dem Custer nach einem Beinschuss vom Schlachtfeld half. Custer kümmert sich um seine Leute, besucht sie im Lazarett. Vor allem aber gewinnt er seine Schlachten. Mit 23 Jahren wird er deshalb befördert zum jüngsten Bürgerkriegsgeneral in der Geschichte der US-Armee. The Boy General wird er bald genannt.
Er bekam viel Aufmerksamkeit von den Medien. Custer sorgte für Auflage, wegen seiner anhaltenden Siege und wegen seines unverkennbaren Äußeren.
Eine velursamtene Jacke mit 5 goldenen Schleifen an jedem Ärmel. Das Hemd war dunkelblau, worauf er ein auffälliges rotes Tuch trug. Stulpenstiefel, einen konföderierten Schlapphut, den er im Feld gefunden hatte. Sein Haar fiel lang und lockig, fast bis auf die Schultern.
Mangelndes Selbstbewusstsein kann man ihm nicht vorwerfen. Sein extravagantes Äußeres rührt allerdings höchstens zur Hälfte von seiner Eitelkeit.
Es war nicht ungewöhnlich für Kavalleriekommandeure, sich markant zu kleiden. Ihre Leute sollten sie in der Schlacht erkennen. Natürlich brachte sie das auch in größere Gefahr. Custer aber war absolut furchtlos. Und hatte dazu viel Glück. Im Bürgerkrieg wurden viele Pferde unter seinem Sattel erschossen. Er wurde nie verletzt.
Custers Luck wird sprichwörtlich. Und so tragen bald alle in seinem Regiment als Erkennungszeichen rote Tücher um den Hals. Um die Moral der Truppe zu stärken, führt Custer außerdem stets eine Marschkapelle mit. Zum Markenzeichen wird der irische Song Gary Owen. Doch als der Krieg gegen die Südstaaten gewonnen ist, endet sein rasanter Aufstieg so plötzlich, wie er begonnen hat. Missionen in Louisiana und Texas enden im Desaster, weil Haudegen Custer nicht mit seiner Tollkühnheit in der Schlacht beeindrucken kann. Um sich durchzusetzen, verhängt er härteste Disziplinarstrafen für kleinste Vergehen, was zu zahllosen Desertionen führt.
Ich habe nie erwartet, in Friedenszeiten ein beliebter Kommandant zu sein,
schreibt er selbst.
Ohne Krieg war Custer nicht wirklich gut. Für mich war er so etwas wie die 19. Jahrhundert-Variante eines jungen Rockstars, der früh zu großem Ruhm kommt und plötzlich auf dem Trockenen landet, weil die Aufmerksamkeit zu einem anderen wandert. Für Custer war das eine Achterbahnfahrt. Er war noch sehr jung, 26, als der Krieg zu Ende war.
Custer wird an die Western Frontier geschickt, in die Prärie, wo sich einige Indianerstämme immer noch nicht damit abfinden wollen, dass ihr Land längst nicht mehr ihnen gehört, sondern den zahllosen weißen Siedlern, die nach Westen drängen.
Die einzigen guten Indianer, die ich je gesehen habe, waren tote Indianer,
hatte sein Freund und Förderer General Sheridan über die amerikanische Urbevölkerung gesagt. Sheridan glaubt, dass Custer zu seiner alten Form zurückfindet, sobald er auf die aufständischen Prärie-Indianer trifft. Doch ganz entgegen seinem draufgängerischen Charakter laviert Custer.
Die indianischen Gesandten hier sagen, dass die Indianer Frieden wünschen. Wenn das stimmt, können wir uns einigen. Ich habe mich noch nie so friedlich gefühlt im Leben.
Der Grund für Custers ungewohnte Friedfertigkeit heißt Elizabeth, seine Frau, genannt Libby.
Vor allem sehne ich mich nach Frieden, da ich weiß, dass Krieg Trennung bedeutet.
Mit Libby verbindet Custer eine romantische Beziehung, die typisch ist für das 19. Jahrhundert.
Mann und Frau schrieben sich lange Briefe, hielten die Treue. In dieser Hinsicht waren die Custers noch typischer als viele andere. Custer schrieb sehr lange Briefe an Libby, wenn er im Feld war. 70 Seiten, handgeschrieben.
So oft wie möglich versucht Custer, seine Frau zu sehen. Einmal entfernt er sich sogar unerlaubt von seiner Truppe, um sie zu besuchen, was ihn prompt vor das Kriegsgericht bringt. Das Urteil: 1 Jahr Suspendierung vom Dienst. Auch deshalb, weil er sich uneinsichtig und arrogant zeigt. Doch der erzwungene Fronturlaub ist schon bald wieder vorbei.
An General G.A. Custer, Monroe, Michigan. Die Generäle Sherman, Sully, ich selbst und fast alle Offiziere ihres Regiments möchten sie zurückhaben. Können sie sofort kommen?
Custer lässt sich nicht lange bitten. Er ist entschlossen, die Scharte auszuwetzen. Und am Fluss Washita bekommt er Ende November seine Chance. Die Prärie-Indianer haben sich in ihre Winterquartiere zurückgezogen.
Wir erwischten die Indianer im Schlaf. Attacke auf Attacke wurde unternommen, aber sie verkauften ihr Leben so teuer wie möglich. Nach einem verzweifelten, mehrstündigen Kampf wurden unsere Mühen gekrönt vom Sieg.
103 Indianer werden am Washita getötet. Bald wird Kritik laut, dies sei keine Schlacht gewesen, sondern ein Massaker. Die Armee aber feiert es als großen Erfolg, in dem sich auch Custer sonnt. Dabei zeigt er durchaus Verständnis für den Widerstand der amerikanischen Urbevölkerung.
Wäre ich ein Indianer, ich würde es in jedem Fall vorziehen, das Schicksal meines Volkes in der Prärie zu teilen, anstatt mich in die engen Grenzen eines Reservats zu fügen und dort Almosenempfänger zu sein für die Segnungen der Zivilisation.
Trotz aller Sympathien für die Romantik des edlen Wilden denkt Custer nie daran, gegen die Ausrottungsfeldzüge zu protestieren oder gar Befehle zu verweigern.
Er war Berufssoldat, niemand, der Politik machte. Zugleich glaubte er fest an Fortschritt und Vorbestimmung.
So kämpft er in den folgenden Jahren weiter gegen die Prärie-Indianer, lange Zeit ohne größere Schlachten. Doch im Sommer 1876 ergibt sich die Gelegenheit für Custer, noch einmal aufzutrumpfen. Ein Feldzug in Montana, der unter fadenscheinigem Vorwand der US-Regierung rebellische Stämme von ihrem vertraglich zugesicherten Jagdgrund vertreiben soll.
General Custer, Sir, wir werden da unten genug Sioux finden, um 2 bis 3 Tage kämpfen zu müssen.
Oh, ich denke, dass wir an einem Tag mit Ihnen fertig werden.
Doch diesmal nicht. Am Little Big Horn lagert die größte Ansammlung von Indianern in der Geschichte. Mehrere tausend Sioux, Cheyenne und Arapahos. Sie sind viele, gut vorbereitet und besser bewaffnet. Die 7. Kavallerie ist hoffnungslos unterlegen. Ein Arapaho-Krieger schildert Custers letzte Augenblicke.
Er hockte auf Händen und Knien. Ein Schuss hatte ihn in die Seite getroffen. Blut rann aus seinem Mund. Und er schien die Indianer zu beobachten. Um ihn herum saßen 4 Soldaten, die alle schwer verwundet waren. Dann stürzten sich die Indianer auf ihn. Mehr sah ich nicht.
Bald beginnt in der amerikanischen Öffentlichkeit eine Debatte über die Ursachen. Und nicht wenige machen Custers Arroganz verantwortlich für das Desaster. Biografin Louise Barnett ist da nicht so sicher.
Es stimmt natürlich, dass er sehr selbstsicher war und glaubte, dass seine 7. Kavallerie mit jeder beliebigen Zahl Indianer fertig würde. Und da lag er sicher falsch. Doch wenn man die Schlachten näher studiert, wird man erstaunt sein, was alles schief geht. Kann. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Dem gefallenen Custer wird 10 Jahre später am Ort der Schlacht ein Nationaldenkmal errichtet, das Custer Battlefield Memorial, trotz oder gerade weil er die Schlacht verloren hat. Dass Custer in der amerikanischen Erinnerung unsterblich geworden ist, liegt aber vor allem an seiner Ehefrau, Libby.
Nach Custers Tod im Alter von nur 36 machte es sich seine Witwe zum Lebensziel, ihn als Helden zu verewigen. Sie war sehr erfolgreich. Sie lebte sehr lange und starb erst in den 1930er Jahren, als die Vorstellung von Custer als Heldenfigur fest etabliert war.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an George Armstrong Custer, der heute vor 175 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.